Die Pariser Kommune war von relativ kurzer Dauer, aber vor 150 Jahren, heute, fing sie an. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass die KommunalärInnen in Paris die Kommune ausrufen konnten?
Ja, eigentlich ein historischer Zufall. Paris befand sich damals, Frankreich befand sich ja damals im Krieg mit dem jungen Deutschen Reich. Und die deutsche Armee stand direkt vor den Toren von Paris. Und da hat die französische Regierung gesagt, oh Gott, was machen wir da? Und haben große Teile der männlichen Bevölkerung von Paris in die Nationalgarde, also in so eine Miliz, eingegliedert. Und die Menschen, dann die Volksmassen unter Waffen, haben sich überlegt, das lassen wir so nicht mit uns machen, haben ihre Offiziere abgesetzt und haben sich neue gewählt. Und so entstand quasi das, was man als eine Keimform einer Volksarmee bezeichnen könnte. Und davor hatte die französische Regierung natürlich Angst und hat dann irgendwann am 17. März gesagt, nee, den nehmen wir zumindest die Kanonen wieder weg und sind mit zwei Bataillonen der regulären Armee auf den Montmartre marschiert am 18. morgens und wollten die Kanonen klauen. Und da haben sich die Frauen vor allen Dingen vor die Kanonen gestellt und gesagt, die bleiben hier, wir verteidigen unsere Stadt. Und da hat dann die Regierung mächtig Angst bekommen und ist nach Versailles geflohen mit ihren loyalen Truppen. Und dann standen die Pariserinnen und Pariser mehr oder minder plötzlich vor der Aufgabe, das Leben in der Stadt zu organisieren. Und haben dann einen Wahlaufruf erlassen und gesagt, wir wählen uns jetzt wieder erstmal einen Stadtrat und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und daraus ist dann ein sozialistisch dominierter Stadtrat entstanden und die haben dann die Schritte eingeleitet, die du eben kurz schon beschrieben hast.
Ich habe sie nur kurz angerissen. Das bringt mich nämlich auch gleich schon zur nächsten Frage. Jetzt so nach diesem Rückzug der französischen Armee und dem unerfolgreichen Waffenklau sozusagen. Wie sah eigentlich die Pariser Kommune dann aus? Also wie müssen wir uns das Leben, das die Revolutionäre neu organisiert haben, in diesen 72 Tagen vorstellen?
Also zum einen gab es dann ja die Kommunewahl am 26. April und da ist dieser Stadtrat gewählt worden, der eben tatsächlich dominiert war von Sozialisten und ich benutze da die männliche Form, weil Frauen hatten noch kein Wahlrecht und sind auch nicht gewählt worden in den Kommunerat, aber von Sozialisten dominiert der unterschiedlichen Denkrichtungen, also Leuten, die sich auf Proudhon bezogen und auf Blanqui und Jakobiner waren dazwischen und aber eben auch ein oder zwei oder mehrere Marxisten. Also ganz unterschiedliche Auffassungen und die haben erstmal die Dinge gemacht, die auf der Hand lagen. Die mussten ja das Leben organisieren, die mussten die Verteidigung organisieren, die Versorgung mit Nahrungsmitteln und überhaupt das Leben in der Stadt. Und dann haben sie die Dinge gemacht, auf die sie sich auf die Schnelle einigen konnten. Und das waren die Dinge, die die Arbeiterbewegung seit Jahrzehnten gefordert hat. Trennung von Kirche und Staat und die unentgeltliche Erziehung von Kindern. Und dann hat es ganz viele Diskussionen gegeben darüber, wie das Leben grundsätzlich zu organisieren sei. Und da haben sich vor allen Dingen auch Clubs und Organisationen an der Basis aus den Stadtvierteln eingemischt. Und da waren es dann auch die Frauen, die gesagt haben, ey, wir wollen auch arbeiten und wir brauchen eine Ausbildung. Und dann kam auch schon die Forderung auf von gleichem Lohn für gleiche Arbeit und dem wurde dann auch entsprochen, zumindest für Lehrerinnen, die dann den gleichen Lohn bekamen unter der Kommune wie ihre männlichen Kollegen. Und dann wurden Wohnungen beschlagnahmt, die leer standen, um Menschen Wohnungen zu geben. Also es war immer so eine Spannung zwischen, wir wollen was ganz Neues, wir wollen eine ganz neue Ordnung haben, die friedlich ist und auch international ausgerichtet. Und wir müssen aber erstmal gucken, was hier vor Ort passiert. Und darüber haben sich die Kommunalinnen und Kommunaten, so wie ich die Quellen wahrnehme, auch gestritten wie die KesselflickerInnen, weil es um sowas ganz Neues ging und gleichzeitig waren sie sich aber einig in der Notwendigkeit der Verteidigung und daraus ist dann, glaube ich, auch diese Entschlossenheit im Kampf entstanden.
Und du hast gerade am Anfang kurz auch Jakobiner und Ähnliches angesprochen. Fast 100 Jahre vorher gab es ja schon einmal eine Pariser Kommune während der Französischen Revolution. Inwiefern bezog sich eigentlich dieses Projekt der Kommunardinnen auf diese vorherige Erfahrung?
Naja, immer wieder. Also Marx sagt an einer Stelle, dass Revolutionen sich ja ganz häufig verkleiden müssen in das Kostüm des Alten, weil sie das Neue noch nicht kennen, weil sie davon noch kein Bild haben. Und genau, es gab die Pariser Kommunen von 1792 und das war ein großes Vorbild, diese Kommunalverfassung. Auf die haben sie sich auch bezogen, als es darum ging zu überlegen, wie organisieren sie die Wahl. Also da haben sie auch auf das Wahlgesetz von 1792 Bezug genommen. Das war es, was sie kannten an revolutionären Traditionen. Die haben sie genutzt, aber die Diskussion, die dann in den 72 Tagen der Kommunen passierten, die gingen weit darüber hinaus. Also auch nicht unwidersprochen. Aber es gab immer wieder Kräfte, die eigentlich weg wollten von diesem Nationalcharakter, sondern schon in Blick genommen haben, das Ziel einer Weltrepublik, einer Republik der Arbeit und das eben auch über die Nationen hinaus zu organisieren sei. Also immer diese Spannung von Alt und Jung, die zieht sich durch die Geschichte der Kommune eigentlich durch.
Du hast jetzt an zwei Stellen schon die Rolle von Frauen angesprochen. Und es ist ja auch heute noch bei vielen linken Projekten so, egal in welcher Größe, dass da immer wieder Probleme existieren, wie Frauensternchen für eine Gleichberechtigung und eigene Handlungsmacht in diesen Projekten kämpfen müssen. Welche Rolle hatten Frauen damals in dieser Pariser Kommune?
Sie haben sich vor allen Dingen selbst organisiert, ich verweise wieder auf die Clubs und Gesellschaften, die sich auch Frauen gegründet haben, um da inhaltlich zu diskutieren und Forderungen zu formulieren. Und sie haben dann auch gesagt, wir müssen auch für unsere Freiheit kämpfen. Es gab auch ein Frauenbataillon innerhalb der Nationalgarde, also auch Frauen haben zur Waffe gegriffen. Aber sie haben es einfach getan und haben sich auch um die Versorgung von Verwundeten gekümmert und um die Versorgung ihrer Stadtviertel mit Nahrungsmitteln. Das haben sie alles auch diese oft als weiblich konnotierten Aufgaben haben sie auch übernommen, sind darüber aber hinausgegangen in ganz vielen Fällen, weil sie gesagt haben, es geht einfach um mehr. Und gleichzeitig haben sie sich untereinander zum Teil heftig gestritten, weil es gab Frauen, die deutlich feministische Positionen bezogen haben und gesagt haben, es geht um die Durchsetzung von Frauenrechten. Und in denselben Organisationen gab es Frauen, die gesagt haben, die Frauenrechte können nur durchgesetzt werden, wenn die Rechte aller Menschen gleichzeitig durchgesetzt worden werden. Und diesen Streit haben die Frauen untereinander geführt und gleichzeitig mussten sie sich gemeinsam immer auch dem stellen, dass ihre Genossen sie auch immer wieder zurückgebunden haben an traditionelle Aufgaben, die gesagt haben, Frauen können doch nicht kämpfen, was sollen die mit dem Gewehr? Also diese Haltung hat es auch innerhalb der Kommunen gegeben. Insofern mussten die Frauen wirklich an allen Fronten kämpfen, die sich ihnen darboten. Also sowohl den Kampf mit ihren Genossen um die Gleichberechtigung als auch den Kampf an der Front mit den Feinden dieser umfassenden Gleichberechtigung aus Versailles und den Kampf um das alltägliche Leben, also den Kampf um das Teewasser und um die Macht im Staat, um es mit Brecht zu sagen.
Den Kampf auch nach außen gegen deutsche und französische Truppen beschreibst du auch in dem Beschreibungstext von dem Buch Die Pariser Kommune von dir, so dass die Kommune von diesen Truppen in Blut erstickt wurde. Wie ist eigentlich diese Niederschlagung der Kommunen vollzogen worden?
Also schrecklich, also wirklich als Blutbad. Der Chronist Prosper Lissagaray vergleicht die Niederschlagung der Kommunen mit der Bartholomäusnacht, also mit einem ganz schrecklichen Blutbad. Man muss sich das so vorstellen, dass es tatsächlich seit dem 2. April 1871 Kampfhandlungen um Paris, zwischen Versailles und Paris gegeben hat. Und am 21. Mai ist es den Versailler Truppen gelungen, die Stadtmauern zu überwinden. Und dann haben sie wirklich im einwöchigen Straßen- und Barrikadenkampf, Straße für Straße, haben sie die Barrikaden abgeräumt und die Menschen, die Kommunadinnen und Kommunaden erschossen, also sowohl im Kampf als auch dann standrechtlich. Und in dieser einen sogenannten Blutwoche zwischen dem 21. und dem 28. Mai sind mindestens 30.000 Kommunadinnen und Kommunaden von den Versailler Truppen ermordet worden. Und danach sind ja auch noch haben auch noch ganz viele Erschießungen stattgefunden und tausende Kommunadinnen und Kommunaden sind in die Verbannung geschickt worden nach Neukaledonien und diese Gefangenenlager in den französischen Kolonien trugen nicht umsonst den Beinamen trockene Guillotine. Also auch da sind dann nochmal tausende Menschen ums Leben gekommen. Das muss ein ganz fürchterliches Blutbad gewesen sein.
Wir haben ja auch über die Kommune viel gehört, was so ein bisschen auch zeigt, warum sie so faszinierend ist. Und in der Geschichte linker Bewegung seither ist es ja auch nicht nur die Bolschewiki, die sich sehr viel auf die Pariser Kommune bezogen hat, sondern auch ganz viele andere revolutionäre Bewegungen nach der Kommune, bis heute auch. Welche Ansatzpunkte aus der Kommune haben deines Erachtens bis heute nicht an ihrer Aktualität für eine moderne politische Linke verloren?
Ich finde immer ganz spannend, dass die Kommune immer darum gerungen hat, wirklich eine andere Praxis zu entwickeln als der Feind. Und auch als in der Diskussion kam in der Kommune der Begriff auf der Diktatur des Beispiels. Man wolle ein Beispiel sein für das, was man umsetzen will. Und das finde ich so unsagbar wichtig, sich nicht mit dem Feind gemein zu machen und dadurch eine eigene Stärke zu entwickeln in den eigenen Positionen, in der eigenen ethischen Haltung und die auch in der Auseinandersetzung zu leben, solidarisch zu sein und sich trotzdem streiten zu können und trotzdem, und da gilt natürlich auch die Lehre der Bolschewiki, also die Lehre, die Bolschewiki aus der Kommune gezogen haben, sich auch der Auseinandersetzung mit dem Feind zu stellen und da auch eindeutige Positionen zu beziehen. Und eben nicht, wie Marx es den Kommunadinnen und Kommunaden vorgeworfen hat, zu sanftmütig zu sein. Aber verdammt nochmal, und das finde ich ganz wichtig, dass man eben nicht die Menschlichkeit im Kampf verliert, sondern immer wieder darüber reflektiert, wo wollen wir eigentlich hin mit unserem Kampf? Und dass der Zweck nicht alle Mittel heiligt. Und diese Reflexion, die finde ich unsagbar wichtig in Rückbindung an die Kommunen. Naja, und der Versuch, das Gemeinwesen basisdemokratisch zu organisieren. Also das war eigentlich die DNA der Kommunen. Und die zieht sich eigentlich auch durch alle möglichen Bezugnahmen auf die Kommunen durch. Also seien es die Überlegungen des Kommunestaates, die Lenin anstellt, der da auch noch ganz basisdemokratisch denkt, bis hin zu den Bezugnahmen der kurdischen Befreiungsbewegung heute, die mit ihrem demokratischen Konföderalismus ja auch eine ähnliche Struktur entwickeln.